Naja, gut. Ja, man kann die Dinge aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln betrachten und das, was es gibt im Leben, hängt immer davon ab, wie man es betrachtet. Und zwar, wenn man sich vorstellt, man ist eine Sardine, dann kommt ein U-Boot vorbeigeschwommen und dann denkt man, oh, das ist hier eine Riesenbüchse voller Menschen. Ne? Aber wenn man in dem U-Boot drin ist, sieht man vielleicht gar nichts, weil man die Sardine gar nicht sieht, weil sie so klein ist. Aber beides ist da und beides ist richtig. Da gibt's eine kleine Sardine, so ein kleiner Fisch und da ist so ein U-Boot mit Leuten drin. Und ich hoffe auf ein bisschen noch weitere Konditionen jetzt. Es ist eben halt warm, sonst muss man auch mal ein Fenster aufmachen. Dass wir das nochmal verlängern vom letzten Sonntag, als mein Kollege hier Rolf Matthäus hier gepredigt hat, dass wir nochmal angucken, was hat es mit der Geschichte von dem Himmel auf sich, der in der Offenbarung geschildert wird im letzten Buch der Bibel. Und es ging vor allem darum, dass der Himmel etwas ist, was uns Hoffnung und Trost gibt und wo wir einmal hinkommen. Und heute möchte ich das aus einer anderen Betrachtungsweise anschauen und möchte gerne die Frage stellen, was nützt uns der Himmel jetzt? Was nützt uns der Glaube an den Himmel für hier, für diese Welt hier? Und man könnte ja sagen, was ist das denn für eine komische Frage? Darf man sowas überhaupt fragen? Anders gesagt, könnte man auch fragen, was bedeutet das Christentum? Was nützt das Christentum für jetzt? Die Frage ist extrem wichtig. Die ist für uns alle unglaublich wichtig, weil es gibt eine Sicht vom Christentum, die meint, dass der Glaube dafür da ist, uns möglichst zu beruhigen und möglichst ein bisschen Trost zu haben in diesem Leben, wo alles ja sowieso ziemlich schlecht ist, was auch vorbei ist und die Welt sowieso wird auch mal vorbei sein. Und dann kommen wir in den Himmel. Und man sagt ja auch, ich komme in den Himmel oder ich möchte in den Himmel kommen, sagen kleine Kinder. Und das ist so eine Redewendung, die ist geläufig. Aber geht es eigentlich darum, dass einzelne Menschen in den Himmel kommen, dass du in den Himmel kommst, dass ich in den Himmel komme und möglichst noch einen anderen, meinen Arbeitskollegen, Nachbarn und Freund mitnehme, damit er auch in den Himmel kommt? Oder gibt es vielmehr eine Möglichkeit, durch den Himmel, durch die Botschaft und die Betrachtungsweise einer neuen Welt, die Gott schafft, schon jetzt hier anders zu leben und anders vor allem zusammenzuleben? Und ich erinnere mich an so eine Satire-Sendung von Michael Mittermeier. Manche kennen den, so ein Komiker, der ist in einem Sketch mit so einer Gruppe von Christen herumgelaufen. Die haben eine Gitarre dabei gehabt, also so wie wir bei den Pfadfindern. Und sind sie durch die Stadt gelaufen und haben immer geträllert und laut gesungen, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und sind durch die Stadt gegangen und dann kamen sie an so einem Verwundeten vorbei, der hat geblutet und sich schwer verletzt. Bleiben kurz stehen, gucken. Ja, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Gehen so weiter, ne? Und dann kommen sie zu einem Obdachlosen vorbei, der also irgendwie ein bisschen Brot haben möchte. Und der sah auch schon sehr abgemagert aus. Sie bleiben wieder kurz stehen, Pause. Gottes Liebe ist, wir gehen weiter so, ne? Und das ist Satire, das ist ein Witz gewesen. Aber das Bild vom Christentum, das Bild auch von dieser himmlischen Realität, von der Christen sprechen, das existiert wirklich. Und das ist auch weit verbreitet, dass es einfach im Grunde genommen eine Art Ersatzdroge ist, der Glaube. Karl Marx hat es tatsächlich so formuliert und hat gesagt, das Christentum ist Opium. Eine Droge. Das heißt, die Leute werden einfach nur beruhigt, halten es hier auf dieser Erde jetzt gerade noch so aus, schaffen es irgendwie noch halbwegs mit hechelnder Zunge durch ihr Leben zu kommen, um dann gerettet zu sein, im Himmel zu sein. Das ist also die Karikatur und das ist das, was tatsächlich auch manche Leute denken. Und meine Frage lautet jetzt an uns heute Morgen, die man nicht sehen kann und nicht lesen kann, was nützt uns der Himmel schon heute? Die Berechtigung der Frage leite ich aus Jakobus 2 ab. Da schreibt im Neuen Testament Jakobus, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zu essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Was nützt ihnen das und was nützt uns das? Das ist meine Frage heute Morgen. Was nützt dir der Glaube an eine himmlische Ewigkeit? Hier und jetzt. Was nützt dir das? Außer, dass es einen Trost für eine spätere, bessere Welt gibt. Ich glaube, da steckt noch erheblich mehr drin. Wir lesen mal zusammen eine Beschreibung von der neuen Welt Gottes, wie sie der Apostel Johannes empfangen hat, als er als Gefangener Roms auf einer Insel war, nämlich Patmos im Mittelmeer. Und auf dieser Insel war er verbannt worden aufgrund seiner Behauptung, dass er gesagt hat, es gibt einen Jesus und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben und er lebt, er ist wieder auferstanden. Aufgrund dieser Behauptung wurde er verfolgt, wie viele andere auch zu der Zeit, und verbannt. Und auf dieser Insel hat er wie eine Art Film von Gott einen Einblick bekommen in die himmlische Realität, in eine unsichtbare Dimension, in lauter Bildern. Und dieser Einblick, der sollte ihm helfen und er sollte seinen Mitchristen helfen, ihr Leben auf dieser Erde hier besser zu gestalten. Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Die Hauptstraße war aus reinem Gold, durchsichtig wie Kristallglas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst ist ihr Tempel, der allmächtige Gott und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Ihr Licht ist das Lamm und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und ihre Könige werden kommen und ihren Reichtum in die Stadt tragen. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen, ja noch mehr. Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie immer offen sein. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. In diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt. Jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Heilung der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen versucht hast, dir das vorzustellen, was für ein Bild hier gemalt wird. Das ist natürlich eine fremdartige Bildwelt für uns, ja, weil wir nicht in dieser orientalischen Denkweise sind. Die meisten von uns jedenfalls. Aber es gibt da viel Gold. Es gibt da Perlen. Muss man sich mal vorstellen, ein Tor aus einer einzigen Perle. Unfassbar schön, unfassbar wertvoll, unfassbar glanzvoll. Und diese Stadt Neues Jerusalem wird sie genannt, die sieht Johannes, wie sie wie so ein Raumschiff runterkommt auf die Erde. Diese Stadt ist nicht wirklich so genauso Realität, wie wir sie hier lesen. Es ist ein Bild. Die ganze Offenbarung spricht in Bildern. Aber es ist etwas Wunderschönes und es ist etwas unfassbar Wertvolles, was auf uns zukommt. Und das Interessante ist, die erste Beobachtung, die wir hier schon mal festhalten können, ich werde da gleich noch mehr zu sagen, in Offenbarung 21, für mich auffällig ist, dass diese sogenannte heilige Stadt, dass die herabkommt, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Da ist schon mal eine andere Bewegung drin. Wenn wir also sagen, ich möchte in den Himmel kommen, oder wenn Christen das sagen, oder Kinder, oder wenn wir das sagen, ich möchte gerne in den Himmel, dann ist das natürlich nicht falsch, aber dann ist das nur eine Seite der Betrachtung. Die andere Seite ist, der Himmel kommt runter. Genauso wie Jesus runtergekommen ist, Mensch geworden ist, hier auf dieser Erde, und dadurch auch gezeigt hat, wie gut diese Erde ist, wie wichtig der Körper des Menschen ist, indem er selber einen Körper angenommen hat. Genauso kommt letztendlich auch die ewige Welt Gottes, die neue Welt, die geheilte Schöpfung, wo es kein Leid mehr gibt, kein Schmerz mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, kein Tod mehr gibt, kein Unheil und kein Unrecht mehr gibt. Diese neue Welt Gottes kommt runter, kommt herab. Das ist auffällig. Wenn wir also die Bewegung denken, ich gehe in den Himmel hoch, müssen wir hier schon mal feststellen, anscheinend ist die Bewegung vom Denken her umgekehrt. Es kommt auf diese Erde. Es kommt hier runter. Die neue Erde und der neue Himmel kommen hierher. Ist das jetzt alles nur so ein Beruhigungspille? Dass man sagt, naja, das ist halt irgend so eine schöne Welt, die wird da beschrieben und Hauptsache die Leute sind ruhig, regen sich nicht viel auf, mischen sich nicht viel ein in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, hier in der Stadt, machen hier nicht viel. Hauptsache sie sind, ich sag mal, spirituell beruhigt. Es kommt ja noch was Tolles. Ist das jetzt dafür gedacht? John Lennon, der hat sein berühmtestes Lied, kann man ja sagen, hat in dem Lied Imagine gesungen, Imagine if there's no heaven. Also mit anderen Worten, stell dir vor, es gäbe keinen Himmel. Und er sagt damit, es wäre gut, wenn es keinen Himmel gäbe, und es wäre gut, wenn alle wüssten, dass es keinen Himmel gibt, weil dann würden sich die Leute nämlich um das Heute kümmern. Dann würden sich die Leute nämlich endlich mal anstrengen, die Welt zu verbessern. Dann würden sie sich sozial engagieren, dann würden sie sich politisch engagieren, dann würden sie die Verhältnisse verbessern. Dann würden nämlich 99% Wahlbeteiligung bei der Europawahl heute sein. Imagine there is no heaven. Stell dir mal vor, es gäbe keinen Himmel. Und manche von uns denken jetzt, das wäre doch schrecklich. Aber John Lennon sagt, das wäre toll, wenn es keinen Himmel gäbe. Das wäre super. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Stell dir vor, alle würden nur für diese Erde, für diesen Moment, für heute leben. Dann würden sich doch alle auch viel mehr anstrengen. Ne? Also ist es jetzt ein Vorteil, wenn man nicht an den Himmel glaubt, an eine himmlische Wirklichkeit? Ist es eher ein Vorteil für das Leben hier? Karl Marx, wie schon vorhin er angedeutet, hat das Gleiche gesagt wie John Lennon. Er dachte nicht, dass das Christentum ein Problem ist, wenn das Christentum sagt, wie im Neuen Testament, einer trage des anderen Last. Wir sollen uns gegenseitig unterstützen, wir sollen uns helfen, wir sollen die Lasten tragen. Da hat Karl Marx überhaupt nichts dagegen gehabt. Oder wenn man gesagt hätte, wie Jesus gesagt hat, liebe deinen Mitmenschen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hätte Karl Marx auch kein Problem gehabt. Womit er ein Problem hat, war, dass wenn du an eine nächste Welt glaubst, dass du an ein ewiges Leben glaubst, was später erst kommt, dann bist du ja jetzt fein raus. Dann kannst du jetzt ja praktisch, kann dir ja alles egal sein. Und vor allem hat er die Reichen kritisiert und hat gesagt, die Reichen sind dann ja fein raus. Wenn die Reichen jetzt bei einem Armen vorbeikommen, oder die Elite, sag ich jetzt mal allgemeiner gesagt, die Machthabenden, und die sagen, oh, ihr werdet unterdrückt, euch wird euer Recht nicht gegeben, das Recht der Armen wird euch nicht zugeteilt, oh, ihr werdet missbraucht, oh, Eure Gesichter werden in den Staub gedrückt. Ja, aber wenn ihr euch gut verhaltet, dann könnt ihr ja noch ein tolles Leben in der nächsten Welt haben. Dann macht das ja nichts. Also, jetzt stellt euch mal nicht so an, ärgert euch nicht so sehr über das Unrecht hier auf dieser Erde. Das ist wieder Satire. Das ist eine Karikatur. Aber das ist das, was Karl Marx vorgeworfen hat und gesagt hat, dieses Konzept vom Himmel lässt doch die Reichen einfach von alleine und die können doch dann, denen kann das alles egal sein. Ja, weil es gibt ja für die Armen eine bessere Welt. Und das ist tatsächlich auch so geschehen, dass die Machthabenden und Eliten das so missbraucht haben, dieses Konzept von dem Himmel. Heißt das also jetzt, zusammengefasst mit John Lennon zu sprechen, mit Karl Marx, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese Erde die einzige ist, die es gibt, das ist das Beste, was mir passieren kann, dass dieser Planet nur der eine ist, den wir haben, und dann werde ich mich für Umweltschutz engagieren, für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit für die Armen. Der Nichtglaube an den Himmel ist also ganz wichtig als Motivation, um sich um andere zu kümmern. Ist das so? Dass es besser ist, nicht an den Himmel zu glauben, um mehr motiviert zu sein? Ja, denk mal drüber nach. Einige rätselratende Gesichter sehe ich hier. Genau, super. Das zeigt nämlich die Praxis und die Geschichte, dass das nicht so ist. Das ist ein Argument von der Praxis. Wenn du nämlich die Geschichte studierst, stellst du fest, dass es Christen waren, die die meisten sozialen und diakonischen Strukturen in der Welt aufgebaut und bis heute noch aufgebaut haben und erhalten. Also da scheint irgendwas, entweder haben wir es falsch verstanden oder es ist einfach falsch, dass der Nichtglaube dich motiviert, sondern dass der Glaube an den Himmel dich motiviert, dich jetzt zu beteiligen, hier, und zu handeln. Also, dieser ganze Vorwurf, Christen sind so himmlisch gesinnt, dass sie zu nichts Irdischem zu gebrauchen sind, der ist von der Bibel her gesehen falsch. Und auch von der Geschichte her falsch. Die Bibel sagt, richtig verstanden, sind diejenigen, die an den Himmel glauben, diejenigen, die den größten irdischen Nutzen haben, die hier für diese Erde das Beste beitragen können, um jetzt schon mit dem Blick darauf, was noch kommt, das ist wie unsere Vorlage, das ist wie unser Vorbild, was wir hier gelesen haben. Das ist eine Beschreibung der geheilten Gesellschaft, der geheilten Schöpfung, und das sehe ich vor mir. Und mit diesem Vorbild lebe ich ja jetzt schon. Und dieses Vorbild ist nicht abgehackt, dass ich sage, dieses geht alles zugrunde, dieses ist mir alles egal, und dann schnips, wird's gut, sondern ich lasse mich jetzt schon davon motivieren und mir jetzt schon Kraft geben für diese Erde. Denn Gott ist diese Erde wichtig. Gott ist diese Welt wichtig. Und ich kann jetzt schon mich dafür einsetzen, mit dem Himmel im Herzen zum Wohl der Welt beizutragen. Das Gegenteil ist also der Fall. Gehen wir mal einen Schritt weiter, wenn das da funktioniert, aber da ist gerade irgendwie eine Schule. Ja. Ach so, ich habe auch noch ein nettes Bild. Wir wollen ja nicht nur John Lennon zeigen, sondern auch nochmal den sympathischen Herrn Marx. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal, und dessen Blätter zur Heilung der Völker dienen. Ist das nicht interessant? Es geht hier um eine Stadt, es geht hier um eine neue Form des Zusammenlebens, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine Krankheit, keine Benachteiligung, keine Ausgrenzung. Und es geht hier um die Völker. Die Bibel, am Ende der Bibel, das ist die vorletzte Seite der Bibel. Ist das Zusammenleben, ein Wir ist im Blick. Das heißt, die Bibel ist nicht, das Allerwichtigste ist nicht, dass ich in den Himmel komme. Das ist auf dem Weg auch wichtig, dass ich mich bekehre und dass ich Jesus in mein Leben aufnehme. Aber das ist nur ein Teil der gesamten Erlösung. Es geht um die Völker. Es geht um eine Stadt. Man könnte sagen, Erlösung bedeutet nicht nur meine Privatsache, sondern Erlösung bedeutet geheilte Schöpfung. Und das ist in Bildern ausgedrückt. Und das ist faszinierend. Baum des Lebens, Wasser des Lebens. Da sind Früchte dran. Da sind Blätter dran, die dienen zur Heilung der Völker. Das ist die Sprache des Garten Edens. Das ist die Sprache von 1. Mose. Da war auch ein Strom durch den Garten Eden gegangen. Da gab es auch einen Baum des Lebens. Und da gab es keinen Fluch. Und der Fluch ist wieder aufgehoben. Der Fluch, der über dieser Erde lastet. Es ist eine verwundete Erde, eine gebrochene Erde. Und wir selbst sind verwundet und gebrochene Gestalten. Aber das wird nicht mehr so sein. Und dann nochmal Vers 1 von Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Nochmal, Heilung der Völker herabkommen. Die Bewegung geht von oben nach unten. Das Interesse Gottes an dieser Welt ist nicht verloren gegangen. Gott ist diese Welt wichtig und er hat sie nicht aufgegeben. Und von diesem Bild her dürfen und können wir uns jetzt schon motivieren lassen, jetzt schon Kraft geben lassen. Nicht nur zur Beruhigungspille, ach ja, irgendwie werden wir das hier auf dieser Erde schon schaffen, noch einigermaßen durchzukommen, sondern zu engagieren und zu sagen, mit diesem Vorbild, darauf gehe ich ja jetzt schon zu. Das heißt, ich übe mich jetzt schon mal ein in eine geheilte neue Schöpfung. Als praktisches Beispiel zum Schluss möchte ich darauf nochmal Bezug nehmen, was Werner Friedemann, was du eben gesagt hattest, dass es nämlich tatsächlich historisch auffällig ist, dass Christen, die an den Himmel glauben, an eine himmlische Wirklichkeit, sich die Finger extrem dreckig gemacht haben, um auf dieser Erde Missstände zu beseitigen, um Krankes zu heilen, um Gesundes zu pflegen. Und da waren die Christen besonders in den ersten Jahrhunderten auffällig aktiv. Es ist so, dass unter Forschern ein ganz großes Rätsel besteht darüber, wie es passieren konnte, dass im 2. und 3. Jahrhundert die christliche Bewegung von 8% der Weltbevölkerung innerhalb von 100 Jahren, vom 2. bis zum 3. Jahrhundert, 100 Jahren von 8% auf 50% gewachsen ist der Weltbevölkerung. Das ist ein Phänomen, was vollkommen rätselhaft ist und wo Historiker lange dran forschen und wo es verschiedene Ursachen gab. Aber ich möchte euch uns gerne zum Schluss als Motivation für uns heute eine Ursache nennen, die ich in einem Buch gelesen habe. Und zwar gab es zwei große Epidemien im Römischen Reich. Eine 165 nach Christus, die dauerte 15 Jahre an. Also Epidemie heißt eine Seuche, eine Krankheit, die grassierte, die unglaublich ansteckend war, wo unwahrscheinlich viele Leute gestorben sind. Dann die zweite Epidemie war 251 nach Christus, dauerte auch etwa wieder 15 Jahre lang, also im Römischen Reich. Historiker überlegen und rätseln daran, was es für eine Epidemie war. Sie vermuten entweder Pocken, Masern oder eventuell auch so die Pest, die es im Mittelalter gab, sowas Ähnliches. Diese Epidemien waren vollkommen vernichtend, vor allem in den großen Städten. Sie waren so schlimm, dass in Rom zum Beispiel 5000 Leute pro Tag gestorben sind. Insgesamt hatte aber Rom zu der Zeit nur 1 Million Einwohner. Das heißt, pro Woche sind 35.000 Leute gestorben an dieser Krankheit. Das müssen wir uns mal vorstellen. In beiden Fällen, diesen beiden Seuchenzeiten, sind also 25-30% der Weltbevölkerung gestorben. Die heidnische Bevölkerung, also nicht Weltbevölkerung, Entschuldigung, des römischen Reiches. Die heidnische Bevölkerung hatte keine Ahnung, wie sie helfen sollten. Heidnisch ist nicht abwertend gemeint, sondern heidnisch heißt nur einfach, das war damals nicht abwertend, ein abwertender Begriff, sondern das war einfach nur die Kennzeichnung von nicht jüdisch. Und auch nicht christlich. Sie hatten verschiedene Glaubensweisen. Sie wussten aber, dass diese Krankheiten unglaublich ansteckend sind. Das wusste man. Man wusste aber nicht, wie man sie heilen kann. Man wusste nicht, wie man sich schützen kann. Man wusste nicht, was man machen sollte. Daher gingen die Reichen und die Ärzte aus den Städten raus. Sie flüchteten auf das Land. Teilweise gibt es Berichte darüber, dass Familienmitglieder verlassen worden sind und dass die Kranken allein gelassen worden sind, weil man sich eben anstecken konnte. Die Städte wurden also von vielen wichtigen Personen verlassen, die hätten helfen können. Und was jetzt die Forscher stutzig gemacht hat, ist, dass man festgestellt hat, durch Augenzeugenberichten und auch durch Historiker wie Eusebius aus der Zeit damals, dass die Christen in den Städten geblieben sind. Die sind im Seuchengebiet geblieben. Und sie hatten ein gutes Versorgungssystem, sie kümmerten sich um die Kranken, und zwar nicht nur um die christlichen Kranken, sondern sie kümmerten sich um die heidnischen Kranken. Und als Ergebnis davon starben auch viele Christen, die sich angesteckt haben. Warum dieser Unterschied? Oder nee, erstmal noch mal ein bisschen näher gesagt. Der Kaiser Julian, der hat von 360 bis 363 in Rom regiert, der war ein Gegner des Christentums und der schreibt, beklagend, die gottlosen Galiläer versorgen außer ihren eigenen Armen auch die unsrigen. Die unsrigen aber ermangeln unserer Fürsorge. Kirchenvater Cyprian ermuntert diejenigen Christen, die angesichts der Katastrophe nicht mehr feststehen, zu gutem Mut und tätiger Hilfe, auch für die Ungetauften, so wie er sich ausdrückte. Nach Eusebius, dem Kirchenhistoriker, machte der vorbildliche Einsatz der Christen während der Pest zur Zeit des Maximus einen großen Eindruck auf alle. Selbst wenn da ein bisschen Idealisierung dabei ist, hält ein kritischer Autor fest, man darf gewiss annehmen, wie ja auch Eusebius sagt, dass solche Fälle der christlichen Hilfe auf die Nichtchristen einen tiefen Eindruck machten und die Mission mächtig beförderten. Das bezog sich nicht nur auf die Krankenpflege, es bezog sich auch auf Gefangenenbesuche, es bezog sich auch, was ganz wichtig war damals, auf die Bestattung der Toten. Die Christen haben nämlich eine Erdbestattung vorgenommen und damit die Würde und die Pflege und die Erinnerung an den Toten sogar mit teurem Geld bezahlt. Es bezog sich auch auf die Gastfreundschaft gegenüber Migranten, Fremden und Flüchtlingen. Und Kaiser Julian sagt, diese Praxis der Christen hat die Ausbreitung der Kirche mächtig befördert. Also, der Unterschied liegt darin, dass die Christen davon ausgegangen sind, es gibt noch einen weiteren Schritt nach dem jetzigen Leben. Es gibt ein ewiges Leben. Darum lohnt sich das, sich jetzt dafür einzusetzen hier. Und das Zweite ist, sie hatten nicht diesen Stress und diese Angst, nichts zu opfern, nicht ein Risiko einzugehen, weil sie wussten, dass es ein ewiges Leben gibt. Und deswegen haben sie sich hierfür eingesetzt. Und deswegen haben sie die Welt hier angenommen, wie sie ist. Deswegen haben sie die Welt umarmt. Deswegen haben sie sich um die Kranken gekümmert. Und deswegen haben sie Gutes getan für das Zusammenleben im Jetzt. Zum Schluss, nochmal, wenn jemand sich jetzt fragt, ja, wie komme ich denn jetzt überhaupt an diese himmlische Wirklichkeit? Angenommen, es gibt noch ein Leben, was weitergeht und was ganz anders ist und was, wo eine geheilte Schöpfung ist. Wenn wir es versuchen, indem wir durch eigenes Bemühen dahin kommen, werden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir das Lamm, Christus wird hier das Lamm genannt, wenn wir das aufnehmen, dann werden wir das aus einfach nur geschenktweise erhalten. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte mit dir dabei sein. Das aber nur als Anregung für diejenigen, die sich fragen, wie komme ich überhaupt dazu, mitzumachen bei dieser himmlischen Wirklichkeit. Jetzt nochmal die Zusammenfassung. Das erste ist, geh heute wählen. Zur Europawahl, wer es sich noch nicht vorgenommen hat, geh. Weil Gott ist diese Welt hier nicht egal. Gott hat diese Welt hier nicht aufgegeben. Er ist beschäftigt mit der Heilung der Schöpfung. Erlösung bedeutet geheilte Schöpfung. Also heute gewählen. Das zweite ist, lass dich ermutigen und lass dich inspirieren, lass dich motivieren und dir Kraft geben durch die Vision einer geheilten Schöpfung. Stell dir mal selber vor, wenn du vielleicht so schlummerst, wie würdest du dir eine geheilte Welt vorstellen? Was würde dazugehören? Wie im Traum. Stell dir das mal vor. Vielleicht wird dir sogar ein Traum geschenkt. Und dann mach einen Schritt in dieser Woche, um genau dementsprechend zu handeln. Und das Dritte ist, nimm das Lamm auf. Das ist ein komischer Begriff, aber das ist etwas, was uns zeigen soll, dass Christus sanft ist, dass Christus der Träger der Sünde ist, siehe das Lamm Gottes, das das Unrecht, die Sünde, die Schuld der Welt wegträgt. Nimm das auf und sag, Jesus, das finde ich faszinierend und ich danke dir dafür, dass du dieser Träger des Unrechts und der Träger der Schuld der Welt ist und auch meiner Schuld bist. Und danke dafür. Also, wählen gehen, sich ausmalen, wie stelle ich mir eine geheilte Welt vor und einen Schritt dazu beitragen, dass es dementsprechend in dieser Woche auch von uns aus so aussieht. Und das Dritte ist Christus aufnehmen, das Lamm. Lass uns das so tun und lass uns in dieser Woche da weitergehen, wo wir unterwegs sind, in der Schule, in der Familie, im Berufsleben und mit diesem Blick einen anderen Geist, eine andere Atmosphäre verbreiten. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ja, Vater im Himmel, danke dir für diesen Blick in die Ewigkeit und danke dir für diese Motivation und auch für dieses Beispiel der ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, die sich gekümmert haben um diese Welt und die nicht geflüchtet sind, nicht weil sie besonders tapfer und mutig waren, sondern einfach nur, weil sie diesen himmlischen Blick hatten und daher motiviert waren und auch Risiken eingegangen sind, weil das für sie logisch war. Danke einfach dafür und danke, dass wir auch mit diesem Blick in unserem Leben heute und diese Woche unterwegs sein dürfen. In Jesu Namen. Amen.